Wolf Podcasts.
Ich bin kein Xenologe, auch wenn ich den Begriff geprägt habe. Und ich lehre auch keine Xenologie in Bochum, in dem Sinne, dass wir mit einem Gegenstand zu tun haben, der schon im Curriculum hinein bzw. aufgenommen worden ist. Wir sind in der Phase, wo man, also wir sind in der Versuchsphase im Moment. Ich habe im Sinne eben gerade dieser Versuchsebene oder im Sinne dieser Versuchsphase habe ich auch die Möglichkeit gehabt, schon den xenologischen Ansatz bei der Max-Planck-Gesellschaft in München vorzustellen. Der Vortrag, den ich dort im März diesen Jahres gehalten habe, entspricht grosso modo dem, was ich heute hier vorzutragen habe. Wir gehen in medias res und ich werde Sie nicht so lange warten lassen, bis Sie nun wissen, was eigentlich mit Xenologie gemeint ist. Spätestens seitdem in den entwicklungstheoretischen Diskussionen, den analytischen Eckpfeilern der Modernisierungs- und Dependenzansätze der Theorieanspruch entzogen worden ist, ist der Weg für eine adäquate Konzeptualisierung der Probleme der Dritten Welt in theoretischer Hinsicht frei geworden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist in Deutschland Dieter Nohlen zu verdanken, der die dominanten entwicklungstheoretischen Modelle in die Nähe des Kuntzschen Paradigma-Begriffs rückte und ihnen ihre primäre Bedeutung als Meinungen und Werturteile bzw. Ansichten über bestehende Tatsachen zurückgab. Die Erkenntnis, die sich mit diesem Schritt verbindet, ist über das häufig konzentrierte Theoriendefizit innerhalb der entwicklungstheoretischen Diskussion hinaus die normative Erfassung der Dritten Welt im Unterschied zu einer Beschäftigung mit ihr auf der Basis von empirischen Befunden. Ein solcher Ansatz impliziert eine subjektbezogene Betrachtungsweise. Die entwicklungstheoretische Diskussion ist durch ihren häufigen Paradigmawechsel gekennzeichnet. Möglicherweise ist sogar das Kuntzsche Modell der einzige Nenner, auf den die Debatte zurückzubringen ist, wobei der Begriff der Entwicklung selbst zum Paradigma erhoben, inhaltlich geformt zu werden scheint. Demnach ist Entwicklung Paradigmawechsel. Sie wird zu ihrem Selbstwillen veranstaltet. Das längst erkannte, aber nicht erklärte Dilemma einer fehlenden entwicklungstheoretischen Handlungsorientierung ist Gegenstand folgender Überlegung. Die Fragestellung ist dem jüngsten Paradigma in der theoretischen Versuchskette entsprungen, die sich der soziokulturellen Dimension der Entwicklung angenommen hat. Das zur Debatte stehende Problem basiert auf der Theorie der Intersubjektivität und lässt sich durch die Anpassungsfähigkeit der kulturellen Identität an die wissenschaftlich-technische Entwicklung und umgekehrt ausformulieren. Im Gegensatz zu den bisherigen Ansätzen, die in ihren apodiktischen Tönen nicht zu übertreffen sind, als hätte das auf das aktuelle zeitgenössische Bewusstsein bezogene Phänomen der Entwicklung eine zwingende historische Zwecksetzung, die analog der Annahme fortschrittlicher Überlegenheit der Modernen gegenüber den Alten von einem begründeten Machtanspruch der westlichen Zivilisation gegenüber den ihr unterlegenen Kultur anzugehen hat, ist die Intersubjektivität der gebotene Ausgangspunkt, um die Anpassungsmöglichkeit gesellschaftsdivergenter Kulturelemente zu hinterfragen. Ich wage in diesem Dilemma einen Ansatz mit einem neuen, ihnen vielleicht ungewohnten erscheinenden Begriff, dem der Xenologie. Mit ihr als eine Theorie der Intersubjektivität soll gezeigt werden, dass so sehr auch die Entwicklung als Erklärungsmuster in interkulturelle Beziehung ungleicher Gesellschaftsprozesse allgemeingültig geworden ist, sie eine herrschaftsfreie Begründungsdimension enthält, die sie theoriefähig macht. Ich werde den Vortrag folgendermaßen aufbauen. In drei Schritten möchte ich erstens die Xenologie auf der erkenntnistheoretischen, der objektivierenden und intersubjektiven Ebene vorstellen. Danach werde ich eine historisch-anthropologische Bestimmung der kolonialen Wirklichkeit versuchen. Und drittens werde ich die Bereiche vorstellen, auf denen die Xenologie die koloniale Nachfolgesituation begreifbarer machen und uns Handlungsspielräume zeigen könnte. Damit Sie aber wissen, wovon ich rede, möchte ich unabhängig von oben erwähnten dreiteiligen Aufbau meines Vortrages einen zusätzlichen Vorspann dazu legen, der auf den Begriff Xenologie selbst zurückgreift und ihn dann zum Gegenstand hat. Dabei soll nicht nur das Symbol gedeutet, sondern in seiner Anwendung begründet und Definitionsmöglichkeit erleuchtet werden. Zu diesem Zweck werden wir uns einer Disziplin bedienen, die in einem angrenzenden Gebiet angesiedelt ist. Mit ihr soll zusätzlich veranschaulicht werden, dass die Xenologie wie auch die topologische Psychologie, wovon hier die Rede sein wird, ein ähnliches Theorien- und Methodendefizit zu decken sucht. Zum Begriff der Xenologie. Erst müssen wir, bevor die drei erwähnten Arbeitsgänge beschritten werden, auf jenen Neologismus eingehen, den ich im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung über die Ordnungskonzeption der Afrikaner entworfen habe. Er wurde geprägt, um den Begriffsapparat von den anthropogenen Wissenschaften des 19. Jahrhunderts zu erfassen, die anstelle der Geschichtsphilosophie der geeigneten spekulativen Form der Betrachtung des Menschen in der Geschichte für die Konzeptualisierung der Natur, schriftlosen bzw. primitiven und neuerdings den Menschen aus den unterentwickelten Gebieten der Erde für zuständig erklärt wurden. So entstand aus der bloßen Analyse der ethnologischen und anthropologischen Literatur als die Materialquelle zur Bewältigung eines solchen Gegenstands dieser Ansatz, der zu einer Wissenschaftskritik reduziert werden kann. Gerade aus dem Vorgang dieser Reduktion, aus der Ausschließlichkeit nämlich, mit der die Humanwissenschaften, die den nicht-europäischen Menschen zum Gegenstand haben, operieren, musste die Theorie des Unterschieds, wie in afrikanischen Wissenschaftskreisen die Xenologie inzwischen definiert wird, entstehen. Der Wissenschaftler aus der Dritten Welt bekennt sich zu der unterschiedlichen Natur, zu der sein europäischer Kollege ihn hat machen wollen. Er zieht die Konsequenz aus den ihm bekannten Quellen und will aus der in der Xenologie rezipierten negativen Deutung seiner Existenz daraus eine Erkenntnistheorie machen, die ihm die Handlungsräume einer Soziologie gewährt. Die verschieden erkannten Anwendungsbereiche der Xenologie als Erkenntniskritik, als Theorie und selbst als Wissenschaft stellen den aktuellen Stand der Erkenntnis in diesem Gebiet dar. Der Begriff der Xenologie selbst ist keine rein semantische Übertragung aus dem Griechischen. Er ist dem homerischen Mythos entlehnt worden und kommt in der Form Zeus, Xenios häufig vor. Kommt also in der Form Zeus, Xenios sowohl in der Odyssee und so weiter häufig vor. Als solcher verweist ihr auf Jupiter als Gott und Beschützer des Fremden. In diese seine Deutung als schützender Gott bringt ihr viele Elemente der Xenologie mit sich, die die ambivalente Natur des Fremden im intersubjektiven Bereich beinhalten und auf seine Wandlungskapazität im Ich und Du jeweils hindeuten. Es bedarf eines homogenen Milieus, um die Struktur des Fremden zu bestimmen. Und bei Homer wird sie entschieden, indem sich das Problem der physischen und der geistigen Fremdheit gleichermaßen darstellt. Zeus gewährt einen Schutz dem physisch Fremden, der jedoch seine Ordnung achtet. Diejenigen physischen Nahen, die dennoch wie die menschenfressenden Kyklopen seine Weltordnung nicht achten, sind Abtrünnige und verdienen sein Wohlwollen nicht. In verwandte wissenschaftliche Kategorien übersetzt, löst sich das mythische Dilemma Homers durch die topologische Psychologie. Fremdsein ist primär eine Frage der sogenannten Topologie. Sie steigert sich zu einer Psychologie, wenn sie in die Nähe menschlicher Problematiken gebracht wird. Es ist deshalb insgesamt nicht überraschend, dass die Definition des Fremden aus der Ecke der topologischen Psychologie kommt, wobei eine gewisse Wechselwirkung von Xenologie, Fremdsein und Psychologie in der gegenseitigen Bestimmung beider Disziplinen. Beide Disziplinen angenommen werden kann. Bevor jedoch auf die Definition des Fremden eingegangen wird, soll auf die Rezeption der Topologie in der Dritten Welt bzw. in Afrika hingewiesen werden. Die Topologie als die allgemeinste Wissenschaft von räumlichen Beziehungen kann auf das Verhältnis von Teil und Ganzem gegründet werden oder anders ausgedrückt, auf den Begriff des Teilseins. Eng verbunden mit diesen Begriffen ist der von der Umgebung eines Punktes. Soweit Kurt Lewin in seinen Grundzügen der topologischen Psychologie. An der Definition der Topologie erkennt man ihre Zugehörigkeit zum naturwissenschaftlichen und mathematischen Denken, ihre Anwendungsmöglichkeit in anderen wissenschaftlichen Disziplinen ist jedoch unverkennbar. Kurt Lewin zog als erster die Konsequenz aus der umfassenden Bedeutung der Topologie und ließ sie in die Nähe der Psychologie rücken. Als Erklärungsmuster psychischer Vorgänge forderte er für die Weiterentwicklung der Psychologie erstens strikte experimentelle Verfahren, zweitens zunehmende Formalisierung und Mathematisierung und drittens die dynamische Konstrukte der Feldtheorie. Die Wechselwirkung zwischen Psychologie und Topologie war deshalb in der Mathematik zu suchen, weil letztere die Möglichkeit bot, eines vereinheitliches Verfahren, das sich in einem mathematischen Modell realisieren lasse. Lewin sagt, dass die Varietät der Fakten, mit denen sich die Sozialpsychologie beschäftigen müsse, sogar einen recht selbstbewussten wissenschaftlichen Geist verschrecken könne. Zu diesen Fakten gehören Werte, Ideologien, Lebens- und Denkweise und andere Aspekte der Kultur, soziologischen Probleme, der soziologischen Probleme der Gruppe, der Gruppenstruktur, psychologischen Fakten wie Intelligenz einer Person, ihre Ziele und Ängste und ihre Persönlichkeit, physiologische Daten wie Gesundheit oder Krankheit der Person und die Frage, ob sie stark oder schwach sei. Schließlich physikalische Gegebenheiten wie die Größe des physikalischen Bereichs, in dem die Person oder eine Gruppe sich befindet. Zitat Ende. Die Sozialpsychologie ist, um die Sprache Levins anzuwenden, ein Feld, in dem sich Vorgänge unterschiedlichster Art abspielen. Ihre faktuelle Bedeutung sprengt leicht den sozialpsychologischen Rahmen und reicht bis hin in die interkulturelle Ebene, wobei die Frage der Interdependenz je nach Raum oder Lebensraum und die Teilganzsituation, die sich in ihm ereignet, relativiert werden muss. Der verkürzte geografische und historische Horizont, die daraus entstehenden Machtfelder und Kräfte bestimmen das Feld der Untersuchung. Die Frage des Verfahrens ist daher bei solchen sozialpsychologischen und interkulturellen Zusammenhängen von substanzieller Bedeutung. Es ist ein Verfahren zu finden, durch das sich körperliche Unterschiede, ideologische Veränderungen und Gruppenzugehörigkeit mit einer einzigen wissenschaftlichen Sprache, mit einem einzigen Begriffssystem ausdrücken lassen. Zitat Ende. Ob die Topologie und die sich daraus ableitende Psychologie den bisher fehlgeschlagenen Erkenntnisvorgang des Seinsganzen zu reformieren vermögen, sei dahingestellt. Eine gemeinsame Sprache jedoch zu gestalten und komplexe Naturvorgänge zu symbolisieren, die gelegentlich ihren Niederschlag in verschiedenen Wissenschaften, wie schon erwähnt, die Ethnologie und die Geschichtsphilosophie gefunden haben, wäre jedenfalls ein Indiz für ihre leichte Zugänglichkeit, die die Wissenschaftler von der Dritten Welt hierin finden. Dafür hatte Levin auch vorgesorgt, denn er stellte seine psychologische Untersuchungsmethode zur Lösung unmittelbar sozialer Probleme zunächst unter Beweis und wurde deshalb mit den Minoritätsfragen in den USA, wohin er von Berlin aus Ende der 30er Jahre emigrierte, konfrontiert. Er stand dem Problem der militanten Schwarzen und vor allem aber der jüdischen Minderheit gegenüber. Ihn beschäftigte die Frage, weshalb Minoritäten überall aufgeben. In seinem Artikel Psychosociological Problems of a Minority Group konstatiert Levin, dass jedes Individuum einen Lebensraum hat, zu dessen wichtigsten Teil die Gruppe, zu dem das Individuum gehört, zählt. Die nächste Stufe, die seine feldtheoretische Methode identifiziert und auf der das Individuum steht, ist die Familie, die zum Lebensfundament somit auch angehoben wird. Minoritätenfragen, Gruppen- und Familienzugehörigkeiten, alle diese Topoi sind zugleich Gegenstände, die ebenso in der Xenologie vorfindbar sind. Letztere, wie ihre verwandte Disziplin, die topologische Psychologie, neigen dazu, zumindest so wie ihr Initiator die Minoritätenfrage angegangen ist, die Brücke zwischen sozialer Theorie und sozialem Handel zu schlagen. Objekte und Ereignisse sind interdependent und können nicht nur phänotypisch geordnet und aufgrund ihrer Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit allein charakterisiert werden. Demzufolge, wenn man, Zitat, ein Objekt oder ein Ereignis durch die Art und Weise charakterisiert, in der sie sich auf die Situation auswirken, befindet sich jeder Faktentyp auf derselben Ebene und wird mit jedem anderen Faktum in Beziehung gesetzt, das sich auf die Situation auswirkt. Das Problem, ob man beispielsweise Wertbegriffe mit solchen des Körpergewichts vergleichen dürfe, verflüchtigt sich vor der einfachen Tatsache, dass beide Fakten dieselben Situation beeinflussen. In der Feldtheorie wird von Anfang an die Gesamtsituation berücksichtigt und repräsentiert, statt dass nur isolierte Fakten aufgegriffen werden und später der Versuch unternommen wird, sie zu synthetisieren. Das feldtheoretische Verfahren ist also als eine Methode gradueller Annäherung zu verstehen, die Schritt für Schritt an Genauigkeit gewinnt, wenn man aus einer Situation isolierte Fakten aufgreift, kann man leicht zu einem verzerrten Bild gelangen. Eine feldtheoretische Repräsentation kann man und sollte andererseits auf jeder Entwicklungsstufe im Wesentlichen richtig sein. Kurt Lewin, Zitat Ende. Gäbe es eine autorisierte Wissenschaft von der dritten Welt, an der Angehörige der südlichen Hemisphäre genauso teilhaben würden wie ihre besser gestellten Kollegen im Norden, dann würde sie von der Prämissen des verzerrten Bildes ihres Lebensraumes ausgehen müssen. Man könnte mit diesem Faktum des verzerrten Bildes die gesamte Wissensebene, die dritte Welt umfasst. Deshalb also erscheint mir überhaupt diese Tatsache sehr wichtig, um die Notwendigkeit solcher Ansätze wie die Xenologie oder die topologische Psychologie zu verstehen. Diese Frage liegt das Problem der Methode wie auch in der Anpassungssituation der topologischen Psychologie zugrunde. Sie wird auch als solches in der dritten Welt und spezifisch in Afrika gewürdigt. In Afrika gelangt die topologische Psychologie rein selektiv und wurde von vornherein als Methode verstanden und zum Erklärungsmuster sozialer Vorgänge gemacht. Die in der Kolonialzeit registrierten Ereignisse waren in der Postkolonialzeit Gegenstand einer reichhaltigen Literatur geworden, die eine analytische Methode nach sich rief. Obwohl es keine Abhandlungen in diese allgemeinen Methodenfrage gibt, die nicht von ungefähr zum Objekt analytische Prozesse im Dienste außereuropäischer Völker hätte gemacht werden können, sind Erklärungsmuster abweichende Verhalten infolge kolonialer Betroffenheit mehr praktiziert als reflektiert worden. Es scheint tatsächlich, als hätte im Sinne der Theorie des Interesses, wie der Literaturprofessor aus Kamerun Thomas Melone die Topologie definiert, die Wissenschaft von räumlichen Beziehungen die methodologische Alternative dargeboten, die die Gelehrten aus den Entwicklungsländern für ihre wissenschaftliche Vorgehensweise benötigen. Wenn Melone den bekannten Roman Things Fall Apart in seiner Untersuchung Chinois Achebe ou la Tragédie de l'Histoire als ein topologisch gestaltetes Werk analysiert, dann geschieht dies nicht aus Not, sondern aus erkenntniskritischen und theoretischen Gründen. Das Werk Chinois Achebes, das die Betroffenheit der Menschen im afrikanischen Milieu bei der Ankunft der Europäer beschreibt, eignet sich zu einer solchen Analyse. Melone wiederholte seine analytische Übung mit dem Werk eines Landsmannes, Mongo Betti, und er brachte indirekt den Beweis, dass nämlich der Roman, das meist praktizierte literarische Genre im modernen Afrika mit seiner kritischen Distanz zur Kolonisation gewöhnlich topologisch angelegt und psychologisch durchdacht ist. Dieses Argument dürfte auch für die neuere afrikanische Geschichtsschreibung mit ihren korrektiven und innovativen Akzenten gelten. Nun setzt eine Theorie des Interesses wie des Unterschieds Xenologie voraus. Um diese Unterscheidung wiederum geht es bei allen uns bekannten Befreiungsbewegungen ideologischer Art aus kolonialer und postkolonialer postkolonialer Prägung in Afrika. Die Betonung der eigenen Kultur in der Ideologie der Negritude gegenüber dem französisch-kulturellen Oktroi als kolonialer Legitimation, französisch-kulturellen Oktroi als Koloniallegitimation oder die Suche nach einer African Personality im anglophonen Bereich gehören beide zu den Unterscheidungsmerkmalen, die im afrikanischen Interesse von Afrika-eigenen Ideologen initiiert wurden. In der Ideologie der Negritude wie der African Personality vermengt sich die Theorie des Unterschieds mit dem normativ erkannten Interesse an einem Gegenstand oder dem Instrumentarium, das zur Erlangung dieses Gegenstands führt. Beide sind auch von dem Gedanken der Persönlichkeit getragen, der in der topologischen Psychologie zentral steht. Die Person als differenzierter Lebensbereich. Die Verwandtschaft und Anwendungsmöglichkeit beider Wissenschaftslehren ist so eng und wechselseitig, dass die Definition des Fremden aus der topologischen Psychologie abgeleitet werden muss und als Grundsatz der Xenologie dienen soll. Wie bereits gesehen, entspricht die Topologie einer wissenschaftlichen Konzeption, die vom Verhältnis vom Teil und Ganzen ausgeht und sich mit dem Teilsein im Ganzen auseinandersetzt. Nicht nur in diesem Sinne entspricht sie dem mythologischen Bild des Zeuxenios Homers, wo ein Punkt in seiner Umgebung erscheint und hierdurch an Signifikanz gewinnt, sondern auch der entfremdeten Erlebniswelt der Kolonialvölker bzw. der Menschen in der Dritten Welt. Die Definition des Fremden bei Kurt Lewin wird mathematisch vorgenommen. A ist fremd, A ist B fremd, wenn der Durchschnitt von A und B leer ist. Am Ende des Gedankenganges über die mögliche Bedeutung des Lebens in Topologie für die Definition der Xenologie sollen wir uns kurz die formale Betrachtung des Lewinschen Denkens anhand von zwei Modellzeichnungen vergegenwärtigen, um besser zu verstehen, wie Lewin Fremdsein begreift. Lewin schreibt: Wenn A Teil von B ist, kann man schreiben, A ist Teil von B und B Teil von B enthält A. Unter A plus B, der Summe von A und B, wir haben also die zwei Zeichnungen drüben, unter H, das wäre nun die erste, A und B, unter A plus B, der Summe von A und B, versteht man die Gesamtheit aller Punkte, die in A oder in B enthalten sind. Mit Durchschnitt von A und B, dem Teil, der A und B gemeinsam ist, ist die Gesamtheit von Punkten gemeint, die sowohl Teil von A wie Teil von B sind. Er wird durch A er wird durch den Durchschnitt A und B, der nun leer ist, ausgedrückt. Ist A Teil von B, dann gilt A plus B gleich B und A, dessen Durchschnitt AB, dessen Durchschnitt nun leer ist, A. Weiter gilt für jeden Teil eines Raumes die Gleichung A plus B gleich A Durchschnitt A. Zwischen zwei Bereiche A und B werden als fremd bezeichnet, und das ist das Entscheidende für uns, wenn sie keinen gemeinsamen Teil besitzen, das heißt, wenn der Durchschnitt A mal A und B gleich 0, also wenn A und B eben der Durchschnitt A und B leer ist. Geht man vom Begriff des Fremdseins aus, so werden einige Besonderheiten der für die Psychologie wichtigen Fragen der Begrenzung und des Zusammenhangs noch deutlicher. Da kommen wir nun zu unserer zweiten Zeichnung. Wie wir ausgeführt haben, sind zwei Bereiche A und B dann als fremd zu bezeichnen, wenn sie keinen gemeinsamen Teil besitzen oder genauer ausgedrückt, wenn der Durchschnitt von A und B leer ist. Für die Psychologie ist es von Bedeutung, in diese Beziehung zwischen ja, vielleicht sollte ich doch ein Wort dazu sagen. Also ich meine, es geht nicht darum, dass die Sprache nicht verständlich ist. Nicht? Also sicherlich jede Wissenschaftler, soweit ihr eben als solche nun bezeichnet werden kann, ist verständlich, möchte sich auch verständlich machen. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um eine höhere Instanz, die nun darüber entscheiden wird, welche Wissenschaftssprache es nun geben soll, sondern es ginge eher darum, dass man sich sozusagen auf die Finger guckt zwischen Wissenschaftlern. Und ich gebe ein Beispiel. Wenn zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland, ich weiß nicht, wie es mit der Österreich ist, nun solche Kommissionen gibt, um die Geschichtsbücher, um sozusagen den Inhalt der Geschichtsbücher zu entscheiden oder zu bestimmen, was nun inhaltlich jeweils in die Geschichtsbücher nun kommen soll, dann haben wir eben ein Beispiel, wie so etwas eventuell getan werden könnte, dass man sich darüber verständigt, was geben wir den Lernenden weiter als sprachliches Fundament, als Symbolsprache und so. So ist es gemeint. Was wäre denn das Problem dieser Kultur? Nicht? Und über diese Kultur hinaus wäre nun eben der Versuch, eine Gemeinsamkeit zu schaffen. Bitte?
Moment, also die Seite der Ja, ich meine, wenn man aber von dem Ansatz ausgeht oder von der Annahme ausgeht, dass die Wissenschaft auch nicht nur, also den Kunschen Ansatz, wenn wir von diesem Kunschen Ansatz ausgehen, nicht und seinem Paradigmawechsel und die Tatsache, dass Wissenschaft eben nicht nur Geschichte hat, sondern auch aus der Geschichte entsteht und aus Problemen, die nun latent sind, geprägt wird, dann müssen wir doch eben auch davon ausgehen, dass die Erlebniswelt von Gesellschaft zu Gesellschaft, die so divergent ist, dass in der Tat die Wissenschaftssprache sich auch nicht hier treffen kann. Gerade nun die Erfahrung, die wissenschaftliche Erfahrung auch nicht gleich sein kann. Ergo, die Zeitgenossen, die zeitgenössischen Wissenschaftler, die darüber debattieren, wie und was nun getan werden soll, wie auch in Pogwasch die Dinge ab und zu nun gehandhabt werden, sei es nun um die Fragen des atomaren Kriegs oder und so weiter. Ich meine, dass es doch einen Dialog geben muss auf diese Ebene und die Notwendigkeit dieses Dialogs, es kann sein, dass diese Notwendigkeit mehr empfunden wird von jemandem, der sich ausgeklammert fühlt in diese Art Konsens, was nun als präetabliert gekennzeichnet werden kann. Und das ist die Problematik bzw. der Zusammenhang, diese Frage mit der Xenologie. Ja, Achso. Das ist schön. Es tut mir leid, dass ich den Vortrag vorbereitet habe. Vielleicht hätte ich das so ausschütteln sollen. Aber es ist immer mit der Gefahr hin, dass man nicht so ganz genau weiß, in welcher Verfassung man ist und ob man nun eben gerade so reagieren wird, wie man sonst reagiert. Ich habe die Xenologie schlicht und einfach als die Wissenschaft von Fremden gekennzeichnet. Der Grund, weshalb ich nun von der Wissenschaft von Fremden spreche, obwohl während des ganzen Vortrages ich nun geleugnet habe, dass man substanziell den Fremd definieren kann, formal vielleicht, nicht wahr? Spreche ich trotzdem von der Wissenschaft des Fremden bzw. von der Xenologie. Warum? Weil ich glaube, identifiziert zu haben, dass ein Typus in unserer Menschheitsgeschichte gibt, der Katechsochen als fremd stigmatisiert worden ist. Dieser Typus möchte ich in den Menschen der dritten Welt erkennen oder sehen, der bezeichnenderweise mit derogativen Kategorien umschrieben wird, beziehungsweise beschrieben wird. Das heißt, herabsetzenden Begriffen beschrieben wird, mit negativen Begriffen, die the have-nots, die schriftlosen Völker und so weiter und so fort, alles, was ich heute hier erwähnt habe. Also, diese Wissenschaft befasst sich nun mit eben gerade mit diesem negativen Typus der Geschichte.
Selber noch was zu fragen, aber ja, ich möchte da ansehen, und zwar dieses Ausgrenzen hat es ja nicht nur anderen Kulturen gegeben, sondern diese europäischen Kulturen, wenn man das jetzt mal sagen kann, global übrigens ja auch schon ein Beinbau, weil es gibt ja verschiedene Kulturen auch in Europa, eigene Elemente gegeben. Man denkt nur an das Irrsein oder auch
Ja.
Sie fangen ja schon beim Titel an, so heißt es, Xenia muss ja eigentlich abgeleitet aus der Griechen, das ist ja doch mit einem Hierarchie.
Richtig.
Ich möchte da gerne was anhängen, jetzt, Entschuldigung, ja, gleich das hinten, weil es genau das trifft, was ich auch fragen wollte. Also dieser Ausgangspunkt Begrifflichkeit aus Europa, Griechenland, also da, wo wir eigentlich unsere Wurzel haben, oder viele glauben, dass sie dort liegt. Und jetzt konkret bezogen auf Ihre drei Anwendungsfälle, das heißt der Wissenschaft und Verantwortlichkeit im Sinne, was bringt es jetzt praktisch, diese Theorie? Sie haben von Konflikten gesprochen auf nationaler, zwischenstaatlicher, also in Afrika jetzt, Ebene und dann antikolonialistisch, also das hat mit Europa was zu tun. Für mich passt das nicht ganz zusammen, dass Sie ein völlig europäisches Denken nach Afrika transportieren wollen, um dort zwischenstaatliche Konflikte, gut, die Staaten sind natürlich von Europa gezogen worden, diese Grenzen, aber doch jetzt zwischen afrikanischen Kulturen zu vermitteln mit Begriffen, die ihre Landsleute, wenn sie nicht in Europa studiert haben, nicht europäische Bücher gelesen haben, überhaupt nicht verstehen. Das ist also irgendwie doch so eine Verlängerung des Kolonialismus, die sie vielleicht auch betreiben, zugespitzt. Mhm.
Ich meine, das ist... Ja, Sie haben eine, ich werde erstmal auf Ihre Frage eingehen. Das ist eine dreiteilige Frage. Sie sprechen davon, dass ich also überhaupt eine afrikanische Wissenschaft zu prägen versuche. Ich glaube nicht, dass also eine afrikanische Wissenschaft, die sich nun des europäischen Vokabulars bedient, dann eben, ob es sich nicht um ein kunisches Paradigma handelt. Ich möchte mit dem letzten Punkt anfangen, nämlich ich wäre froh, das wäre ein Paradigma, damit, das würde nun zumindest heißen, dass wir mit der Aufgabe dieses Paradigma die Lösung des Problems des Fremden auch in der Zwischenzeit erreicht haben werden. Ein Paradigma ist so lange gültig, eben solange das Problem auch vorhanden ist. Also ich wäre froh, die Xenologie wäre ein Paradigma. Das, was mit dem Afrikanischen angeht, möchte ich von vornherein sagen, dass wiederum hier Afrika nur beispielhaft erwähnt worden. Das wäre einfach viel zu anstrengend, wenn ich Beispiele aus der indischen oder chinesischen Kultur geholt hätte. Wenn ich zum Beispiel die Tatsache, die Konzeption des Fremden im chinesischen, in der chinesischen Altkultur nun gesprochen hätte, wo nun eben verschiedene, mit den verschiedenen Himmelsrichtungen verschiedene Formen von Fremden auch gibt. Also es wäre einfach zu anstrengend, sagen wir so, oder zu übergreifen, unpersönlich, wenn ich nun von anderen Kulturen gesprochen hätte. Das Letzte, was nun die Sprache angeht und meine Neigung dazu, eben aus dem europäischen Kapital zu schöpfen, das rührt daher, dass wir natürlich in einem europäischen Wissenschaftsmilieu uns befinden. Wenn ich mit Ihnen rede, dann muss ich eben die Sprache reden, die Sie verstehen. Auch wenn Sie nicht die Sprache, die ich verstehe, reden können. Und das Problem, mit dem ich mich hier befasse, ist ein Problem, das eben gerade aus der europäischen Kultur heraus hervorgegangen ist. Ergo, ich versuche dieses Problem mit den Mitteln, den Instrumentarien, die mir diese Kultur bietet, die mir diese Wissenschaft bietet, um eben dieses Problem zu bewältigen. Und zuletzt, was nun im Zeus und so weiter und so fort angeht, beziehungsweise was nun diese letzte Frage angeht, ich glaube, dass der Mythos gar keine Kultur hat. Und wenn ich Homer anwende, das ist für mich, als würde ich aus einem Erzählungszusammenhang aus meiner eigenen Kultur, aber ich meine, der Mythos, es gibt ja den Mythos und der Paramythos. Nicht? Der Paramythos, das ist ja Märchen, das ist das, was eben den Kindern erzählt wird und so weiter. Und der Mythos, Das heißt also, der falsche Mythos und der Mythos, das heißt die Wahrheit. Etwas, was auf die Wahrheit hinzielt. Den Kindern erzählt man absichtlich falsche Mythen, weil sie, um sie zu amüsieren, um sie sozusagen zu beglücken und so weiter und so fort. Aber der Mythos hat etwas zu tun mit Wahrheit. Nicht wahr? Und wenn ich nun Homer anwende, dann liege ich ganz richtig im Sinne eben einer der wissenschaftlichen Wahrheitssuche. So würde ich das verstehen, so würde ich das auch sagen. Es hätte mich gestört, wenn ich zum Beispiel den Begriff Xenologie aus der viel näher liegende Bezeichnung Xenos, was ich überall sehe, auch heute im modernen Griechisch. Aber ich betone, das ist einfach Xenos, wenn auch elitisch dieses I hier, nur auch wegen der Aussprache, verschwunden ist. Aber es ist nicht Xenos, sondern es kommt aus Xenios. Aus diesem reinen mythischen Grund oder Hintergrund. Ja, ich meine, das hat nun wahrscheinlich mit dem, was Sie hier oder als gute Europäer als konkret existierend in Ihrer Geschichte, nämlich mit Entwicklung zu tun. Wenn es gestern so war und heute nun anders ist, das hat mit der inneren Problematik der europäischen Kultur, die nun glaubt, dass es irgendetwas vorne gibt und hinten gibt es nichts mehr oder sowas Ähnliches. Geschweige denn, jetzt ist kaum was zu sehen, nachdem eben die Präsenz nur ein Schnittpunkt dieser zwei Determinanten ist. Nicht. Ich glaube nicht, dass es generell oder beziehungsweise, dass es nun menschlich verallgemeinend gesagt werden kann, dass es eben für Wissenschaft nicht gegeben hat. Und nicht nur das, ich würde sogar einschränkend sagen, dass erst seit kurzem gibt es moderne Wissenschaft. Das ist ja ganz etwas anderes. Es hat immer Wissenschaft gegeben. Nur vielleicht wir Modernen glauben nun an uns mehr als das, was gegeben hat. Und das ist eben eine Kernproblematik. Werden wir so weitermachen, werden wir in dieser Illusion unseres Selbst, unserer Überschätzung, unserer eigenen Überschätzung weiterhin so machen, oder werden wir nun eben die uns selbst nun auf dem Gleichgewicht nicht nur der Geschichte, sondern überhaupt des Seins, ich meine, alles das hat meines Erachtens mit dieser Frage zu tun. Und ich glaube als Drittes, dass das, was Sie sagen, wäre dem Konträr, was meine Meinung nun ist, nämlich dass die Wissenschaft, die Sie ansprechen, vielleicht Ihre Wissenschaft ist. Das heißt aber nicht, dass es keine andere Wissenschaft gibt, nämlich die der Menschen meinetwegen der Dritten Welt. Nun jetzt diese Gesellschaften einzeln genommen oder ihre eigene Vorfahren. Uns treffen können. Ich meine, dass gerade die Frage des Fremden als Frage des Bewusstseins ist an per se keine Frage, das ist an sich ein Paradigma, das zu überwinden ist. Das ist aber nur eine Frage der Erkenntnis wiederum. Im Fremden ist genauso das Ich-Bewusstsein vorhanden, wie eben im Subjektbewusstsein, das nun eben dieses Fremdsein zum Ausdruck bringt. Es ist ja die Intersubjektivität. Der Erkenntnisbereich hier aber ist die Transzendenzfähigkeit, die Fähigkeit, im Du, das Ich, genauso zu sehen, zumindest rein strukturverwandtschaftlich zu sehen, wie dass du auch, dass ich imstande wäre zu sehen. Das hat mit dem alten Ego gar nichts zu tun. Nicht? Also bin ich nicht so ganz einig mit Husserl. Sondern das hat lediglich mit der Tatsache zu tun, dass wir in den anderen Phänomene ahnen, die gleichermaßen unsere Erlebnisphänomene sein können. Deshalb ist an sich keine Trennung da, rein formal gesehen. Es gibt keine Grenze zwischen, also ich meine, sagen wir so, diese Zeichnung hier, es gibt keine Grenze. Es ist vielleicht sprachtechnisch so, dass wir vom Fremden reden, aber im Menschen und sein Bewusstsein, nicht wahr? Bewusstsein und Nebenbewusstsein sind analog, würde ich sagen. Das heißt also, wenn heute nun die dritte Welt stigmatisiert worden ist als fremde Welt, als Fremde, und sie sich nun gerade aus dieser Erkenntnis und diesem inzwischen gewordenen Selbstverständnis heraus nun arbeiten will, mittels in der Instrumentarien der Entfremdung, nämlich mittels der Theorie des Unterschieds oder der Theorie des Interesses, ist es legitim, aber es geht nun darum, im Grunde genommen, ich meine, sagen wir so, die Xenologie im Grunde genommen ist ein Instrumentarium des Bewusstseins, das an die Adresse desjenigen, der sein Bewusstsein am meisten verloren hat, nämlich die überlegene europäische Kultur, nicht wahr? Und nicht umgekehrt. Es ist nur ein Instrumentarium.
Wenn es keine Frage gibt, ja. Würden Sie folgende Analogie oder folgenden Vergleich erlauben? Sie haben davon gesprochen, dass man dieses Fremdsein, das von Europa oktroyiert worden ist, jetzt selber zum eigenen Fremdsein macht. Also soweit ich Leopold Senger verstanden habe, in der Kritik ist, wir sind anders, wir wollen uns auch anders verstehen und diese Andersheit auch begründen. Ich merke ähnliche Dinge, mehr durch persönliche Bekanntschaft, bei Juden in Österreich. Sie sind zu anderen gemacht worden und sind es jetzt bewusst. Also sie waren schon sehr stark assimiliert vor dem Nationalsozialismus und wollen jetzt ganz bewusst, weil sie zu anderen gemacht worden sind, auch Juden sein. Oder bei österreichischen Kroaten, die als Groworden denunziert worden sind. Ich kenne welche, die nennen sich jetzt selber so. Die sagen, ich bin ein Kroat, ich will auch so sein. Oder bei Zigeunern, die immer wieder zu anderen gemacht worden sind, viel mehr jetzt dieses Bewusstsein haben, wir sind tatsächlich anders. Wir wollen das auch stärker pflegen. Kann man diese Analogie?
Absolut. Die ist drin.
Machen Sie da auch diesen Vergleich. Also wenn Sie das auch auf innerdeutsche, westdeutsche
Konflikte haben. Oh ja. Ich meine, es ist nicht von ungefähr, dass ich eben gerade das Beispiel, ich meine, den Kurt Lewin nun benutze, der an sich primär auf diese eine jüdische Gemeinschaft angesprochen hat. Und ich vermute sogar, dass die Topologie aus den gleichen Gründen entstanden ist wie die Xenologie. Schließlich war das ein Jude, der nun eben gerade die Topologie entdeckt hat. Also für mich ist es kein Zufall. Für mich ist es kein Zufall. Und die Analogie bei der Wissenschaften ist da. Ja, Ob man nun grundsätzlich anders ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass es einfach eine Strategie sein soll. Das ist, glaube ich, ich glaube darin, eine Strategie zu sehen, indem ich mein Anderssein proklamiere, indem ich mich eben gerade aus diesem Assimilationsprozess, aus dieser Instrumentalisierung und Objektivierung absetze, die nun derjenige, der überhaupt nicht anders zu sein glaubt, aus mir gemacht hat, indem ich nun davon absetze, an sich greife ich denn mein Gegenüber direkt oder indirekt an. Er muss überrascht sein, er wird überrascht sein, dass ich eigentlich eben mich auf das beziehe, auf ein ebenso wertiges Bewusstsein beziehe, als sein Bewusstsein. Indem ich mich also sozusagen als Jude oder Afrikaner oder was auch immer deklariere, es ist nicht, weil ich diese Kategorien, wie sie geprägt worden sind, durch das Fremde, das andere Bewusstsein, das heißt als negative Erscheinung, ich identifiziere mich nicht mit diesen Kategorien, sondern ich proklamiere meine eigene Positivität und nicht Negativität, wie sie nun bis dato oder wie es nun eben gerade das andere nun es gewollt hat. Und das ist nun, wo ich meine, dass es eine Strategie ist. Ja, ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie eben diese Xenologie oder der Ansatz besehen nun Menschen anderer Kulturen sensibilisieren kann. Das ist eine Frage der Sensibilität. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Afrikaner eben die gleiche Sensibilität nun aufbringen werden und sich nun mit der Xenologie identifizieren werden. Und bestimmt nicht erwarte ich das bei psychisch Kranken, die ja froh sind, eben anders zu sein oder sonst was Ähnliches. Aber ich meine, dass die Xenologie die Möglichkeit zumindest der Selbstdarstellung darbietet. Das heißt, dass das wissenschaftliche Schema, was natürlich immer inhaltlich transportiert wird, das wissenschaftliche Schema Europas kann hierdurch aufgegeben werden. Also vergessen wir manches nicht. Eine ihrer bedeutsamsten Denker, ich denke natürlich, meine natürlich Hegel, hat ihm fremde Kultur derart denunziert, dass man eigentlich keinen Grund hat, mit Hegel etwas zu tun zu haben oder zu tun zu haben zu wollen. Nicht? Und wenn man nun davon ausgeht und versucht nun die gesamte hegelische Philosophie von diesem Geist aus, was nun wiederum das andere Negative nun in die Welt gesetzt hat, dann würde man sich nun, also kann man sich nur froh erklären, etwas, eine Alternativmethode zu haben. Und vergessen wir auch nicht, dass alles, was bei Hegel oder alles, was an Denkmuster in der Ethnologie gibt, von Hegel schon gewollt und geprägt gewesen sind, und die Ethnologie hat nichts anderes getan, als das nachzuweisen, was eigentlich Hegel gesagt hat. Und also diese Negativbeispiele, glaube ich, zwingen fast jemand, anders zu denken, auf eine andere Quelle zurückzugreifen, um diese Selbstdarstellung, diese Positivität, von der wir vorhin gesprochen haben, eben zu erzielen.
So, wie ist es, dass die
sollten sich in ihrer eigenen Geschichte und in ihrer eigenen Gesellschaft erkennen lassen. Und jetzt die Xenologie praktisch mit einer Schirmherrschaft errichten und sagen, da nicht und nicht. Und sagen, okay, wir machen euch aufmerksam auf eure eigenen gesellschaftliche Struktur an Seiten, Fehler und Einflüsse, die dann zu einer gewissen Produktivität führen. Und, aber dann haben wir ja praktisch schon wieder eine Stufe, die eine andere Stufe aufmerksam macht. Und die Stufe hat wieder eine eigene Sprache und muss wieder übersetzt in eine andere Sprache. Und da haben wir ja dann irgendwo, haben wir dann den Ausdruck, dass wir dann, wer welche Gesellschaft und welche Form, die westliche oder die afrikanische oder die asiatische, welche macht aufmerksam. Und die afrikanische, die westliche, von ihrer Denkweise und unserer Denkweise. Ich weiß nicht, ob ich glaube, damit zusammen, dass wenige Wissenschaftler bereit sein werden, sich, egal ob es jetzt europäisch, afrikanisch oder umgekehrt ist, die so viel Einsicht zu zeigen, dass es keine Ahnung ist. Es wird wahrscheinlich nur durch den eigenen Entwicklung entstehen, dass die eigenen Fehler erkennen kann.
Sie überschätzen die Wissenschaft, glaube ich. Ich sage es deshalb, weil zum Beispiel viele Wissenschaftler in der Entwicklungspolitik zum Beispiel nun jetzt sich mit der Frage der kulturellen Identität deshalb befassen, weil sie dazu gezwungen worden sind. Das ist ein Ansatz, der ihnen auferlegt worden ist durch die Pleite, die man eben mit der Ölkrise erlebt hat und wo nun eben in der Tat man nun festgestellt hat, dass es doch nicht so einfach ist mit der Erschließung von Märkten und dass ein Markt